heute in CT Uplink Amazons interessantes 3D-Telefon Firephone, vorinstallierte Malware bei Billigtelefonen aus China, großformatige Fotodrucke und Adobes neue Creative Cloud. Ja, schönen guten Tag hier aus dem dunklen Keller der CT-Redaktion. Wir sind die, die dieses Heft hier machen, Ausgabe 14. Aber wir reden heute gar nicht so viel über Heftthemen, sondern alles ganz aktuelle Sachen. Ne? Zum Beispiel das Fire Phone von Amazon, was jetzt gerade vorgestellt worden ist. Da hast du dich mit beschäftigt, Achim, oder?
Genau. Ich bin ja im Mobilressort und gemeinsam mit Kollegen haben wir das sehr stark verfolgt und waren alle sehr gespannt, weil eigentlich schon seit Jahren die Gerüchte gab, dass Amazon ein eigenes Smartphone auf den Markt bringen will, nachdem sie auch Tablets und E-Book wieder haben. Und jetzt diese Woche war es soweit, haben ein neues Gerät vorgestellt, das Fire Phone. Mit ein paar ganz spannenden Features, die man in der Art, glaube ich, noch nicht so gesehen hat. Eine Art 3D-Effekt über so eine dynamische Perspektive.
Genau, aber das ist kein richtiges 3D-Display. Nee, genau. Wir hatten ja vorher drüber geredet und gedacht, das wäre wirklich ein richtiges 3D-Display, aber das ist es gar nicht.
Nee, genau. Oder? Also es gab durchaus schon Geräte mit 3D-Display von LG und HTC, also Smartphones. Die hatten aber alle die Eigenschaft, dass sie für die beiden Augen ein unterschiedliches Bild quasi auch anzeigen, indem sie halt in den Perspektiven quasi von den ungefähren Abständen der Augen ausgehend das machen. Das hat aber viele Nachteile. Es sah vor allem scheiße aus, kann man sagen.
Die Auflösung
und leider, genau, ne? Und auch so war der Effekt einfach nicht so gut. Was da jetzt daran interessant ist, ist kein echtes 3D. Es sieht auch nicht aus wie echtes 3D, das muss man ganz klar sagen. Aber es arbeitet eher mit so einem Art Parallaxe-Effekt, dass man, wie man es auch kennt, von Spielen oder so, dass eben verschiedene Ebenen sich unterschiedlich bewegen. Mhm. Und dazu benutzt das Smartphone zum einen den Sensor, den Gyrosensor, den Neigungssensor im Gerät, aber auch vier Kameras auf der Vorderseite, die quasi erkennen kann, wo die Augen sind. Und dann ändert es die Perspektiven der verschiedenen Ebenen von dem Bild zu den Augen hin und wie das Gerät gerade gestellt ist.
Ja,
und dann
okay. Stellt
sich so ein 3D-Effekt einfach nur darauf ein, dass es die Bewegung mitmacht.
Wir haben so einen Parallax-Effekt hier auch mal
genau. Vorbereitet. Im Prinzip ist es gar nicht so viel Neues. Also wer die App Labyrinth kennt auf dem iPad, die hat sowas Ähnliches schon gemacht. Und zwar, man sieht es vielleicht nicht ganz so gut, aber nur abhängig vom Neigungssensor eben diese Holzstücke in diesem Kugelspiel eben zu machen. Und im Prinzip macht das Amazon nicht anders. Nur kommt da jetzt noch dazu, nicht nur die Geräteposition passt sich dem an, sondern er guckt auch noch darauf, wo das Auge ist. Und das verstärkt natürlich noch diesen Effekt. Und wir haben es jetzt selber noch nicht gesehen. Aber
genau, wir wissen noch gar nicht, wie zuverlässig das ist.
Genau, aber was die Kollegen zumindest gesagt haben, also von den Videos sieht man auf jeden Fall, es arbeitet sehr schnell. Das ist ja auch wichtig, dass es da keine Verzögerung gibt. Die Presse, die das sich dort vor Ort schon angucken können, die Kollegen, die haben zumindest gesagt, dass es schon ein ziemlich cooler Effekt ist.
Aber
es
wozu braucht man das überhaupt? Also ändern sich die Icons auf meinem Smartphone Desktop dann? Oder
ja, du kannst natürlich so auch im Betriebssystem verschiedene Ebenen darstellen. Du kannst so ein bisschen, also es gibt dann irgendwie so ein Lockscreen oder so, wo man das dann sieht. Aber natürlich vor allem bei Spielen oder bei der Karten-App.
Ne? Da ist, gut, aber das müssen die Apps natürlich erst unterstützen.
Ganz genau.
Und da ist die Frage, ob nicht das Amazon Fire Phone eher so ein Nischenphänomen ist. Ne?
Ja,
also können wir einmal auf den Laptop hier schalten, weil wir haben hier auch nochmal so ein Video vorbereitet, wo man das nochmal ganz schön sehen kann.
Weiß
nicht, ob du da nochmal.
Ja, ich glaube, es bewegt sich gerade.
Oh, es bewegt sich gar nicht. Stimmt. So, jetzt bewegt es sich.
Ne? Oder? Achso, doch, es geht weiter. Das ist gerade im Stillstand. Ja, aber das ist genau hier, man sieht das hier, genau, hier, du hast verschiedene Ebenen und abhängig davon, wie das Gerät jetzt geneigt ist, aber auch, wo die Augen sind. Ne? Trackt da in Echtzeit das Ding und man sieht das hier in dem Video schon so ein bisschen.
Das sieht schon
sind
cool
diese
aus.
Ebenen rein. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler 3D-Effekt, aber es ist halt kein echtes 3D, wie du es jetzt halt mit einer 3D-Bille erreichen würdest, weil keine zwei verschiedenen Bilder für die zwei Augen ausgeliefert werden. Das ist nochmal ein bisschen was anderes.
Ja.
Aber ein cooler Effekt. Ich denke auch, dass es letztendlich muss man leider, also glaube ich, sagen, das wird auch das Spannendste dran sein. Das ist ein cooler Effekt, das schön ist, um jemanden mal zu zeigen, um um das so zu machen, aber wenn du
die rumrollen,
genau, ne?
Ja, aber wenn glaub, man nennt das ein Gimmick,
ja,
oder?
Ja, ja, es ist wirklich ein Gimmick, weil wenn du dir auch die Werbevideos anzeigst, die Amazon da schon rausgestellt hat, dann siehst du Leute, die sagen, wow, cool und bla, und das könnte ich jetzt total gut gebrauchen, wenn ich irgendwo hin navigiere oder so. Das ist natürlich klar. Quatsch, weil du willst halt, also die Zusatzinformation ist relativ gering. Für Spiele könnte es eigentlich ganz cool sein, wobei ich da halt auch sagen muss, Spiele, die vom Neigungssensor abhängig waren, gibt es schon so viele, und ich habe das Gefühl, bei den meisten Spielen will man doch eher irgendwie mit Touch bedienen und so, weil es ein bisschen präziser ist und weil man nicht die ganze Zeit mit der Hand irgendwas machen will. Wenn man in der Bahn sitzt, dann geht es wieder nicht so genau, dann ruckelt man. Also
nettes Gewicht. Auf die Frontkamera braucht.
Ja. Genau. Und das ist auch noch eine große Frage, wo ich sehr spannend finde, ist, also erstmal, du hast 4 Kameras, die ganze Zeit auf dich draufhalten. Das werden sehr reduzierte Kameras natürlich sein.
Da freut sich die NSA.
Aber trotzdem irgendwie ein bisschen beunruhigend. Mhm. Die Akkulaufzeit. Also ich bin mal gespannt, wenn da die ganze Zeit 4 Kameras an sind und der Neigungssensor nochmal irgendwie konkret die ganze Zeit ausgelesen wird, wie das auf den Akku.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Display ja nur eine relativ geringe Auflösung. Ne? Was war das nochmal?
Ja, das ist halt immer so ein bisschen auf hohem Niveau. Es sind 720p, also du hast...
Also 1280 mal 720.
Genau.
Und hat das irgendwas mit diesem 3D-Effekt zu tun? Oder haben wir einfach ein bisschen gespart?
Ne, ich glaube nicht, weil für den 3D-Effekt brauchst du keine Spezialdisplays, weil es ja eben alles über die Sensoren geht. Ich denke, das ist, also vielleicht ist es schwieriger, das zu berechnen auf 1080p, ne? Dass du halt wirklich dann mehr Pixel schubsen musst, und das ist ein Problem. Ich glaube aber eher, dass es so ein bisschen sparen war. Du hast generell das Gefühl beim Gerät, die Hardware ist schon mächtig, ein Quad-Core-Prozessor drin, aber aus dem Vorjahr. Mhm. Du hast insgesamt, habe ich so das Gefühl, du hast auf jeden Fall nicht die neueste Hardware, und man hat das Gefühl, die Gerüchte hielten sich auch so lange, weil Amazon schon sehr lange an dem Gerät entwickelt und das, glaube ich, relativ spät jetzt auf den Markt bringt. Das ist eigentlich die Vorjahres-Hardware, und wenn man sich den Preis dazu anguckt, der Preis ist ohne Vertrag $650 in den USA. Das ist auf einem Niveau von einem Samsung Galaxy S5 oder so.
Und damit kann es nicht mithalten. Ne? Und vor allem, der größte Nachteil ist, glaube ich, dass es keinen Zugang zum Shop gibt, ne?
Zum Play Store. Hast, wie bei den Amazon Tablets, hast du Fire OS drauf, ein speziell angepasstes Android, das basiert auf Android, aber die ganzen Google-Dienste sind rausgekickt. Mhm. Ne? Amazon möchte natürlich seine eigenen Dienste
anbieten. Also Mail, Maps,
Kalender. Aber eben auch den App Store. Amazon hat ja einen eigenen App Store, der ist viel geringer bestückt. Also der ist schon inzwischen ganz gut, haben wir letztens auch mal getestet. Da war der Alex auch in der Sendung, hat ein bisschen was erzählt über die alternativen Shops. Aber es ist halt trotzdem sehr viel geringer, und ich glaube, das große Problem an dem Gerät wird sein, dass es vom Preis her mit den High-End-Geräten konkurrieren will, aber es eigentlich kein Smartphone ist für jemanden, der wirklich das meiste aus seinem Smartphone rausholen will.
Also nur was für richtige Amazon-Fanboys sozusagen.
Ja, ich glaube schon. Also spannend wird noch die Kamera. Also 13 Megapixel, und die sollen einen guten optischen Stabilisator haben. Bildstabilisator, und soll sehr gute Fotos machen. Muss ich allerdings auch dazu sagen, ich habe schon so oft Ankündigungen von Smartphones, Präsentationen von Smartphones gesehen, die echt das Blaue vom Himmel erzählt haben, so, und dann guckt man sich die Geräte im Alltag an und sagt, naja, so viel besser ist es jetzt auch nicht.
Und es gibt diese Firefly, heißt die so, die Funktion?
Genau.
Was macht das?
Ja, Firefly ist quasi irgendwie so der Amazon Shopping Cart, der dann noch mitgeliefert wird. Du kannst halt alles Mögliche einscannen. Oder auch Musik abhören, Filme einscannen, und dann
erkennt. Also einscannen bedeutet einfach die
Kamera. Du hältst die Kamera drauf, und dann erkennt er zum Beispiel, welches Buch das ist.
So wie Google
Goggles. Film das ist. Im Prinzip ist es Google Goggles. Google Goggles Google Goggles ist eben auch eine App, die das auf Android-Smartphones macht und eigentlich recht cool die Sachen erkennt, ja sogar Sudokus lösen konnte irgendwann mal und so. Hat aber immer relativ lange zur Erkennung gebraucht. Das soll die jetzt schneller machen. Aber es ist ein Feature, wo du halt in den Shop gehst und Sachen erkennen kannst und dann gucken kannst, was sie bei Amazon kosten.
Da freut sich der Einzelhandel.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie wie so ein Konsum-Handy für Amazon. Also das klingt eigentlich so, als müsste Amazon mir das eigentlich schenken, weil es einfach nur meinen Konsum bei Amazon ankurbelt. Ich kann ja nur die Filme angucken bei Amazon, ich kann nur die Musik bei Amazon kaufen und so weiter. Und dass das dann so teuer ist, das finde ich...
Also ich glaube auch...
Strange.
Ja, Google und Apple machen das im Prinzip nicht viel anders, ne? Ja, nur die haben mehr Erfahrung damit und vielleicht ein bisschen das bessere Produkt.
Ja, aber bei Google kriegst du ein Android-Smartphone für 100 Euro. Ne? Und ich glaube halt, dass Amazon das, was sie beim Fire richtig gemacht haben, beim Tablet oder auch bei den E-Book-Readern, ist, die Hardware sehr günstig auf den Markt zu geben. Nicht das Allerkrasseste, aber so, dass es flüssig läuft. Und dann mit der Software, mit den E-Books, mit dem Ökosystem Geld zu verdienen. Und mich wundert es, dass sie das nicht machen. Vielleicht kommt noch mal ein billiges Gerät. Aber ich hätte ja gesagt, Amazon, lass diesen ganzen 3D-Gimmick-Krams los, die Gesten steuern. Du kannst ja damit auch das Gerät ein bisschen steuern. Lass das alles weg. Hau deinen Shopping-Card da rein mit dem Firefly und gib das Gerät für einen Amazon Prime-Kunden umsonst raus. Genau, oder so, für 50, 60 Euro.
Ja, so wie die Kindle-Reader oder so.
Und dann würde das, und wirklich ein günstiges Gerät auch.
Ja, gut. Mal schauen. Aber apropos günstige Geräte. Schöne Überleitung. Du hast die ganz günstigen Geräte dir mal angeguckt aus China, beziehungsweise nicht angeguckt, aber ihr habt da was
festgestellt. Es geht vor allem um eins, das heißt irgendwie N5900, der Name ist eigentlich völlig egal, es ist von einer chinesischen Firma, die heißt Star, ist aber eigentlich auch egal, weil das es geht eigentlich nur um ein Handy, was ich würde jetzt nicht sagen Klon, aber es ist eine relativ billige Kopie vom Samsung Galaxy S4, es hat ähnliche Specs und es ist einfach unheimlich billig.
Was kostet das denn?
Das kriegst du irgendwie für 140 Euro oder so.
Also auch hierzulande.
Ich muss es nicht
direkt aus China
importieren. Jetzt nicht mehr. Also es gab es bei Amazon. Konntest du einfach so kaufen. Die haben es jetzt aber rausgezogen aus dem Shop. Und zwar, weil G-Data hat ein paar von den Dingern gekauft und hat da Spionagesoftware drauf gefunden. Richtig heftige, die in einem, also da ist so ein Klon vom Play Store drauf und da drin ist ein Trojaner. Das ist nämlich super, dass der in dem App Store ist, weil den kriegst du ja nicht raus aus der Firmware. Also du kannst den nicht deinstallieren. Und der macht angeblich, er hat alle Rechte, er kann die Kamera anmachen, Mikrofon anmachen, wann er will. Und das wird angeblich zu den Firmenservern von der Firma, die das verkauft, gesendet. Aha. Das konnten wir bis jetzt noch nicht testen, weil wir so ein Teil im Moment nicht da haben. Aber es ist nicht das erste Mal. Also es ist jetzt das erste Mal, dass das so in der Presse breitgetreten wird. Aber Kaspersky hat vor ein paar Monaten über so ein Produkt berichtet, das wohl in China Umlauf macht, was an Hersteller verkauft wird, wo man halt Apps auf die Handys drauf spielen kann. Das machen die, um da so Crapware drauf zu machen, so das, was man so auf den Handys...
Nochmal, also das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also ein Hersteller macht ja oft, also diese Billighersteller machen ja oft auf die Handys irgendwie so Apps, die du nicht haben willst. Also irgendwie hierzulande ist das dann von der Telekom irgendwas. Das willst du eigentlich runterhaben, geht aber nicht. Und da gibt es eine Firma in China, die bezahlt wohl diese Hersteller von den Handys pro App.
Okay.
So, und die haben wohl mit diesen Apps gleichzeitig auch noch einen Trojaner, einen Vorgänger von diesem Trojaner, der jetzt auf diesem Starphone gefunden wurde, gleich mit drauf verteilt.
Und inwiefern profitieren die davon? Also was machen die mit den Daten? Gibt es da irgendwelche zumindest Theorien oder so?
Ja, das ist die große Frage. Also G-Data spekuliert, dass das Handy so billig ist, weil die das irgendwie durch den Verkauf der Kundendaten, die die da abgreifen, refinanzieren. Das ist mir nicht so
ganz... Aber das sind ja nicht nur Kundendaten, sondern das sind ja intime... Videoaufnahmen,
Telefonate, oder so.
Passwörter.
Das ist mir eigentlich nicht eingängig, weil du kannst zwar die können natürlich auch Bankdaten und so abgreifen, ne? Wenn du auf dem Handy Banking machst mit irgendeiner App, können die das alles abgreifen. Aber das ist mir nicht so eingängig. Das kann man natürlich verkaufen in so Untergrundformen, aber das bringt nicht so viel Geld, wie das viele Leute denken. Und im großen Stil, das macht man einmal. Man sammelt irgendwie 5 Millionen Daten und verkauft die dann. Macht man aber auch nicht so viel Geld. Also ich weiß nicht, persönlich hört sich das für mich eher, also wenn das so stimmt, nach einer Geheimdienstaktion an. Also für so einen Geheimdienst sind so Daten schon ein bisschen nützlicher.
Das, was du erzählst, das klingt jetzt auch so, okay, das in Deutschland wird das jetzt nicht mehr verkauft, wegen dem Trojaner, aber in China... Also sind die chinesischen Behörden da auch schon tätig geworden?
Oder? Soweit ich weiß nicht. Du kannst das auch in Deutschland noch kaufen. Also es ist nur, Amazon hat es jetzt rausgezogen. Also die ganzen Listings, die findest du gar nicht mehr. Die Seiten sind weg. Und eBay hat es gesperrt. Also ein Leser hat uns geschrieben, der diese Handys verkauft hat bei eBay. Und die haben gesagt, nee, das widerspricht unseren Nutzungsbedingungen, weil du... Offensichtlich darfst du Leuten keine Spionagesoftware unterschieben. Aber die Handys werden weiterhin verkauft. Also die werden ja auch in irgendwelchen Einzelhandel, in kleinen Läden werden die verkauft. Also die findest du ja überall. Also wir hatten ja, Hannes war ja hier in der Sendung vor einiger Zeit.
War das genau, irgendwie sagt mir es da auch was. Hatten wir nicht sogar schon mal einen Vorgänger? Nee,
nicht von der Firma, aber das Problem ist, diese ganzen Handys, also diese ganzen Billig-Handys, die alle so Kopien sind, die kommen halt, die werden irgendwo produziert und dann klebt da einer jedes Mal ein Logo drauf. Also die gibt es unter 15 verschiedenen Namen. Auch dieses Handy mit dem Chipsatz, der da drin ist, gibt es wohl unter 4 oder 5 Namen.
Ja, wie es ja auch bei PCs und Notebooks
genau, so also, auch vorher schon ja. war. Ja. Und die Firma ist auch offensichtlich, also die hat auch schon so einen Namen und du findest die nicht wirklich. Also das ist so angelegt, wenn denen irgendwas passiert, dann falten die die Firma zusammen und
nennen
machen
sich dann
nennen sich
Planet.
Um. Ja, genau, machen eine neue auf. Genau. Okay. Ist auch sehr Google-proof, der Name ist da. Ne?
Also du würdest jetzt also empfehlen, dass man da unbedingt aufpassen. Also ist man eigentlich, wenn man sich ein Handy kauft, dann sollte man irgendwie das von der Firma nehmen, der man einigermaßen vertraut.
Ich persönlich würde das sagen, ja, das ist halt ein Problem. Man kann diese Firma so gut, man kriegt die nicht zu greifen. Mhm. Ne? Die haben in Deutschland keine Vertretung, du kannst sie nicht haftbar machen dafür. Du hast auch eigentlich keine Chance, da wirklich Updates zu kriegen. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie Updates für verteilen. Es gibt die Möglichkeit für dieses Star-Handy gibt es halt irgendwie diese MIUI Custom-ROM. Die Community hat die angepasst. Das wäre eine Alternative. Oder man könnte halt auf manchen auch CyanogenMod installieren.
Das ist doch super. Du lässt dir dein Handy vom Geheimdienst subventionieren und dann haust du ein anderes Typischen drauf. Ich finde aber deine Theorie, also ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass so ein kleines Smartphone, was ist da das Interesse vom Geheimdienst? Also da würden die eher an die Großen rangehen. Ich würde ja eher vermuten, da sitzt einer in der Firma, das ist halt eine kleine Klitsche und da sitzt einer drin, der die Software macht und denkt sich, cool, merkt keiner, mache ich ein kleines Nebengeschäft und dass die Geräte so billig sind. Also
ja,
das
billig sind die einfach.
Genau, es gibt auch andere, die so günstig sind. Also ich glaube da eher, da hat sich einer in dem Laden gedacht, cool, merkt keiner, ich hau abends noch ein bisschen ins Image was Eigenes
rein. Ja klar, da hast du wahrscheinlich recht. Also das müsste ja nicht mal im Image sein. Also diese Firma, Gerät, also die flashen die wohl fertig und dann kannst du mit diesem Gerät dann noch Software drauf spielen, sodass du die auch anpassen kannst, damit die, wenn du irgendwie ein Update hast oder so, das wird dann im letzten Fertigungsprozess einmal an jedes Handy geklemmt, dann rüttelt das für eine Minute und dann ist die ganze Software da drauf.
Okay. Nee, das ist unangenehm. Also das
will man nicht.
Will man nicht.
Nee. Kann man das denn irgendwie rausfinden? Nee, wahrscheinlich nicht.
Das ist selber unheimlich schwer. Also das ist halt nicht so einfach. Du musst halt wissen, wonach du guckst. Und die werden das jetzt nicht nochmal machen. Die werden jetzt nicht den gleichen Trojaner wieder in den Shop einbauen. Also mittlerweile gibt es halt auch Tools von G-Data, das genau diesen Trojaner findet. Der heißt irgendwie UPay, Variante D in diesem Fall. Hört sich ein bisschen an wie Uplay. Ist eigentlich ganz
lustig. Aber bei den Sachen muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich auch oft Propaganda von den, also jetzt nicht, es ist nicht falsch wahrscheinlich, aber die Antivirenhersteller, die hauen da ja schon doll immer drauf und bauen so ein Angstszenario auf, weil ich würde sagen, im Moment ist es ziemlich dusselig, ein Antivirenprogramm auf seinem Handy zu installieren.
Also das Problem bei diesem Antivirenprogramm ist, die erkennen das nur, wenn das schon bekannt ist. Deswegen meinte ich, wenn du weißt, wonach du guckst, ist es relativ einfach zu finden. Aber wenn die Masche jetzt nicht funktioniert, wird sich der Typ, der in der Firma sitzt, den nächsten Trojaner nehmen und den in eine ganz andere App verstecken und dann findest du den mit den Antivirenprogrammen auch erstmal nicht mehr.
Ah ja, klar.
Von daher ist es halt relativ ekelig. Also ich persönlich kaufe lieber Handys von Firmen, die hier auch in Deutschland eine Vertretung haben, die ich im Zweifel dann auch angehen kann.
Finde ich gut. Ja, jetzt mal zu was Erfreulicherem.
Zu mir.
Den Bösen. Genau, zu André. Du hast für CT Großformat Bildagentur Dingenskirchen.
Genau.
Ja.
Ich fotografiere.
Wie ist das Wort? Sag nochmal.
Ja, ich nenne das großformatige Fotodrucke. Also das Foto ist halt immer das Gleiche. Das ist im Prinzip Papier. Also ich meine, ich mache viele Fotos, die will man dann ja auch aufhängen. Ansonsten landen die irgendwo im Internet, wo die keiner anguckt, außer auf Facebook. Und das bietet sich an für die Wand. Und das Klassische, was man so machen kann, genau. Ich habe hier, ich halte das mal in unsere kleine, das ist halt so ein Poster, ne? Also ich meine, das ist Kodak Metallic, das ist ein bisschen besonderes Papier.
Und wer ist Danger Man?
Das bin ich. Das ist Danger Man 3, super Film. Aber das ist halt, das ist Papier. Also das kann man jetzt so Bravo-Poster-Style, so yay, Miley Cyrus, Reißzwecken und ab an die Rigipswand über der Dachschräge.
Aber was kostet das?
Also Naja, das kostet je nach Papier irgendwie ab 7 Euro, würde ich sagen. Das ist 40 mal 60. Okay. Das ist Kodak Metallic. Also das hat 20 Euro gekostet, weil das irgendwie so ein besonderes Papier ist.
Sieht schon cool aus. Also das kann man vielleicht jetzt nicht so sehen.
Ja, der Effekt ist schon cool.
Sieht also richtig cool aus.
Cooler als Miley Cyrus.
Kommt ganz gut.
Richtig,
ja. Aber man muss es halt dann noch rahmen und dann wird es wieder teurer. Und deswegen kann man das gleich so... Nochmal die Objektkamera. Das ist Forex. Das ist also auf Kunststoff aufgeklebt. Das ist auch nur ein Fotoabzug.
Zeig mal kurz von hinten, dass man das mal sehen
kann. Da ist so eine Aufhängung irgendwie, die habe ich da so draufgeklebt. Da gibt es so ein Gegenstück, das kommt da dann so rein. Ist leicht und billig. Und das ist 4 Jahre alt. Mach nochmal die Objektkamera kurz. Man sieht, dass sich das so ein bisschen wellt mit den Jahren. Also das hängt dann irgendwie irgendwann krumm.
Kostenpunkt.
Ja, das liegt so bei, glaube ich, so, also je nachdem, die haben viele Rabatte, aber ich würde so sagen zwischen 25 und 40 Euro in dem Format, 40 mal 60 Zentimeter. Dann, wenn es dauerhaft...
Wie so eine Verkäufer-Show.
Ja. Ich hole ja die Heizdecken auch.
Also wenn es dauerhaft haltbar sein soll, dann würde ich Alu-Dibond nehmen, das ist das hier.
Das habe ich schon oft gehört, Alu-Dib. Was bedeutet Dibond?
Dibond heißt zweifach geklebt. Also das hat zwei Aluplatten, eine vorne, eine hinten und in Schaumstoffkern. Das heißt, das ist ordentlich schwer und das ist ordentlich stabil.
Kann ich mal anfassen?
Und von der Wirkung ist aber jetzt eher so ein bisschen matter.
Das ist matt, ja.
Und das
sieht
dann aus wie ein
staubig.
Aber es sieht dann aus wie so ein Fotoausdruck, aber ist halt einfach ein bisschen wertiger, wirkt so ein bisschen wertiger.
Das sind alles Fotoausdrucke, die da drauf geklebt sind. Also von der Bildqualität unterscheiden die sich im Prinzip nicht. Das ist jetzt matt, das andere war glänzend.
Also man kann auch auf Dibond glänzend drauf
kleben. Ja, das habe ich da auch nochmal. Naja, egal, das kann man sich, glaube ich, denken. Was ich cool finde, was mein Favorit ist, das habe ich auch in 2 Meter breitem Schlafzimmer, das ist, wenn da noch eine Acrylplatte oben drauf kommt.
Wow, ja, das sieht echt.
Also das ist auch Alu-Dibond.
Das hat jetzt wir haben über räumliche Effekte geredet.
Das wirkt
geredet.
Dann vielleicht das nochmal irgendwie, naja, das...
Kann man in
da also da ist halt Plexiglas vorne drauf, also Plexiglas das gleiche wie Acryl. Und das ist dann schon so schwer, da kommt dann hinten so ein Alurahmen drauf. Also das muss man dann richtig, also eine provisorische Messewand.
Das kostet dann aber schon 50, 60, 70.
Das kostet 70. Dann mehr, ja. Also das geht schon eher über 100 dann.
Ah ja, okay.
Also das läppert sich dann. Aber das finde ich sehr cool.
Also, was mich interessieren würde, wir sind ja auch Computerzeitschrift, muss ich denn, wenn ich jetzt auf verschiedenen Materialien drucke, beim Export oder so, irgendwie ein bisschen drauf achten, was ich mit den Schwarztönen oder sowas, also muss ich die vorher irgendwie anpassen oder ist es halt, ich denke mir, ich schicke jetzt mein Foto dahin, es kostet 100 Euro und nachher sieht es richtig Mist aus.
Dann genau, also JPEG sRGB, das ist so das, was die haben wollen. Mhm. Das ist also der kleinste gemeinsame Nenner, irgendwie die nehmen dann auch was anderes, aber das sind Experimente, es geht ja um Geld. Mhm. Also einer hat sich mal gemeldet, der hat ein sehr, sehr dunkles Bild. Der hat einen schwarzen Hubschrauber bei Nacht irgendwie in Manhattan gefotoshoppt und der hat nur drauf gesetzt, dass alles schwarz ist und so ein paar Reflexe und ein bisschen dunkelblau das Motiv ankündigen und das ist im Druck total abgesoffen. Das hätte man sich eventuell denken können. Der wollte sein Geld zurück, das hat er nicht gekriegt. Also sowas vielleicht mal im kleinen Format erstmal ausprobieren auf Papier. Und,
Aber die, soweit ich weiß, helfen die einem auch. Also die haben, wenn man da irgendwas hinschickt, dann haben die auch so eine automatische Bildaufbereitung. Aber will man die eigentlich
immer? Die will man nicht unbedingt immer haben. Also ich bearbeite meine Bilder sehr genau und die sind dann auch so, wie ich sie haben will. Und zum Beispiel benutze ich viel Google Plus Alben. Und diese automatische Optimierung, die macht mir die Bilder kaputt. Mhm. Also ich schalte die ab. Wenn es geht.
Also bei den Bildern, die wir jetzt alle gesehen haben, da hattest du diese automatische Bildbearbeitung von den Dienstleistern, hattest du immer abgeschaltet.
Genau.
Das was machst du? Also machst du ein bisschen Kontraste ein bisschen höher oder wie bereitest du um die Bilder dann so vor?
Ganz unterschiedlich. Also teilweise sind die Bilder jetzt gerade so gewesen, fast wie sie aus der Kamera kamen. Okay. Einige sind sehr krass bearbeitet. Also ich habe hier noch eins, das habe ich für Leinwand hergenommen. Also das ist zum Beispiel sehr krass bearbeitet. Da sind extrem viele Filter drauf.
So HDR-mäßig sieht das fast aus.
Ja, genau. Viel lokaler Kontrast, krasse Farben. Deswegen auch Leinwand, weil eben die Leinwand so ein bisschen so ein künstlerisches Medium ist. Also, ja, da bin ich auch mal dran.
Da hat er sich
der Bildschirm war aus, den wollte ich anmachen.
Ja.
Und, also Leinwand ist dann eher für stark verfremdete Sachen. Das verzeiht auch ein bisschen geringere Auflösung, weil die Leinwand selbst eine Struktur hat.
Das finde ich auch sehr schön, weil hier sieht man auch, wenn man genau ins Detail guckt, ist das Foto jetzt nicht super krass scharf und genau, aber das macht überhaupt nichts aus, weil durch die Effekte und auch durch die Leinwand, glaube ich, sieht es einfach wie ein hochwertiges Bild aus. Und wenn man es aus der Ferne sieht, ist
das
alles
genau, cool. Genau, das ist auch genau der Punkt, wie im Kino. Also Kino hat umgerechnet auch nur 2 Megapixel mit 2K-Auflösung. Und du hast es halt nicht in der Hand normalerweise, sondern es hängt an der Wand, dann ist es 2 Meter weit weg oder 3 oder 4. Und deswegen verzeiht das auch eine bisschen geringere Auflösung.
Und dieser Abschickprozess seiner Fotos, das findet alles im Browser statt? Also ich habe so eine Webseite, da mache ich Bilder durchsuchen und schicke das dahin und dann sagen die mir wahrscheinlich auch gleich, ist zu klein oder so?
Du machst Upload und dann hast du irgendwie eine Vorschau und dann, kannst
beschneiden oder so
Sachen. Genau. Grünes Licht, rotes Licht, je nachdem, wie die Auflösung ist. Wobei, wie gesagt, also beim Fotobuch ist es zum Beispiel was anderes. Da brauchst du eine höhere Auflösung, weil das hast du in der Hand. Da guckst du sehr nah drauf und an der Wand kannst du die Dinger, keine Ahnung. Also wenn du es an Hochhaus hängen willst, dann kannst du im Prinzip auf ganz kleine Auflösung runtergehen, weil du nicht so genau rankommst, wenn du nicht Tom Cruise bist. Und
aber wir haben jetzt gerade viel über Bilder bearbeiten geredet. Das ist ja dein zweites Thema.
Das hier finde ich nämlich sehr cool. Das ist so der Joker. Das hier, das ist direkt auf gebürstetes Aluminium gedruckt.
Oh, wow.
Da hast du also richtig die Struktur. Das glänzt wunderschön, da wo es hell ist, weil da das nackte Alu ist und das ist eigentlich nur schwarze Farbe drauf.
Das geht nur mit Schwarz-Weiß-Bildern dann?
Ja, das geht, man könnte eventuell auch bunt drucken, aber das empfiehlt sich einfach für Schwarz-Weiß, weil man da auch das Metall tatsächlich sehen will.
Das sieht verdammt cool aus.
Ja. Das ist ein echter Hingucker.
Und das kostet wie viel?
Das ist nicht ganz billig. Das kostet mehr, als wenn man jetzt einfach einen Abzug auf Alu-Dimond aufklebt. Aber so teuer ist das im Prinzip auch nicht. Also das 40x60 geht, glaube ich, auch schon in den dreistelligen Bereich.
Das ist jetzt 40x60?
Genau.
Ah ja, okay.
Ja, du hast ja gut, du kannst die alle testen und dann hast du erstmal wieder eine Palette Bilder zu Hause hängen.
Ich habe das jetzt schon 3-mal von nach Hause ins Büro und wieder zurückgetragen. Das leidet, also das hat schon einige Kratzer.
Och, jetzt schäme ich mich nicht so
an. Ja. Aber es heißt schon, es ist schon was für seine ganz, ganz besonderen Bilder.
Ja.
Sonst ärgerst du dich nachher, wenn es dann doch nicht perfekt ist. Und
so viel Platz hat man auch nicht. Nee. Ich hätte gern 20 Bilder zu Hause hängen. Aber so, dann sieht das irgendwie aus wie in so einem alten Schloss, wo
20 Quadratmeter Butze da.
Wo jeder Ahne noch irgendwo gerahmt.
Aber jetzt schon nochmal weg von den Wohnungseinrichtungstipps wieder zum Rumgenörde.
Ja.
Photoshop. Beziehungsweise Creative Cloud heißt es ja
jetzt. Ja, es gibt neue Versionen. Also Adobe macht das ja jetzt alles kontinuierlich. Es gibt irgendwie keine großen Updates mehr, sagen sie zumindest, sondern übers Jahr verteilt nur neue Funktionen.
Es gibt ja nur noch ein Abo, ne? Das ist jetzt seit wie lange machen die das schon?
Ein Jahr.
Ah ja, okay.
Jetzt haben sie doch, jetzt heißt es Creative Cloud 2014, jetzt gab es doch neue Versionen.
Ach.
Also einige Programme müssen, Muse zum Beispiel, Website-Tool gibt es jetzt als 64-Bit-Anwendung, da muss man dann schon eine neue Version raushauen, das ist kein inkrementelles Update. Also
Sonst funktioniert das so, wenn ich die Creative Cloud installiert habe, dann sagen wir mal wie Firefox, dann starte ich Photoshop und dann sagt der, es gibt ein Update und dann muss man dann neu starten oder wie funktioniert
das? Naja, du hast halt diese Creative Cloud Anwendung und die sagt dir dann, es ist ein Update verfügbar, das installierst du dann. Also das ist nicht viel anders als bei anderen Programmen auch. Wenn du Abonnent bist, dann musst du es jetzt halt nicht bezahlen, dann musst du jetzt nicht überlegen, kaufe ich das oder lasse ich das. Deswegen ist die Diskussion von früheren Jahren, sind die Neuerungen ein Upgrade wert, auch ein bisschen akademisch jetzt.
Ah ja, okay. Aber es ist ja trotzdem interessant, was es so für neue Funktionen gibt. Ich glaube, du hast hier jetzt Photoshop, glaube ich, installiert hier auf unserem...
Genau. Es gibt ein paar echt coole Sachen, finde ich. Also so ein paar Sachen...
Können wir einmal umschalten auf das Notebook?
Spektakulär. Ja, die Neuerungen diesmal, die sind eher praktisch. Da ist irgendwo so ein Auto. Genau. Ich habe das jetzt schon mal freigestellt.
Ist das vom Kollegen Portek?
Nee, das habe ich meinen USA fotografiert.
Ah ja,
okay. So, es gibt jetzt ein paar in der Weichzeichner-Galerie. Da gab es schon so 3 Weichzeichner aktuelle. Da sind jetzt noch 2 für Bewegungsunschärfe dazugekommen. Und ja, da hat man dann hier so ein Widget und das ist irgendwie sehr cool. Ah. Also das ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Da muss man nicht viel mit Masken hantieren und so. Da kann man die Größe festlegen, den Mittelpunkt hier irgendwie so ein bisschen die Menge und dann positionieren.
Ach guck mal, jetzt sieht das so aus, als wenn sich die Reifen drehen würden.
Genau, jetzt mache ich da noch irgendwie eins dazu. Pack das irgendwie... Das muss irgendwie ein bisschen passen. Naja, quick and dirty so ein bisschen.
Ja,
aber ich verstehe. Und dann kann ich hier irgendwie da so ein bisschen sagen, wie schnell das sein soll. Und dann sieht das so aus, als würde das Auto fahren.
Oh ja, okay. Und der Punkt ist wirklich, es geht darum, Bewegung.
Das ist Bewegungsunschärfe, genau. Also das ist so ein Klassiker. Ich habe ein Auto. Jetzt gibt es noch einen zweiten. Mhm. Das zeige ich noch mal kurz. Das ist die Pfadunschärfe. Ups, Galerie. Und da kann ich jetzt irgendwie hier sagen, ne, wenn die Räder sich drehen, dann muss alles andere auch.
Und wieso ist das Auto sein. Wieso ist das Auto jetzt scharf geblieben?
Das habe ich schon mal vorbereitet. Ah. Und hier kann ich noch die Geschwindigkeit hier abgehen.
Oh, jetzt wird mir das ist aber echt cool. Mach nochmal das andere.
Ja, jetzt wird es mal berechnet.
Ja, okay. Die Vorschau sah doch schon gut aus.
Ja.
Dauert das immer so lange?
Das dauert auf diesem Notebook ein bisschen lang, weil es keine Hardwarebeschleunigung kann und so. Aber das sieht doch schon cool aus, oder? Ja. Nochmal kurz irgendwie vorher, nachher.
Ja.
Ja, und sowas hat früher lange gedauert. Und es gibt noch so ein paar andere Dinge, also zum Beispiel so Smart Guides. Also wenn ich jetzt verschiedene Objekte ausrichte, dann zeigt es mir die Abstände, dass man die gleichmäßig hinkriegt. Oder wenn ich eine Schrift platziere, dann kann ich mit der Maus einfach über die Liste gehen und dann wird mir überall schon eine Vorschau live berechnet. Das sind so Sachen, da fasst man sich an den Kopf, da denkt man, das konnte Word, das konnte CorelDRAW schon Ewigkeiten, Photoshop kann es erst jetzt. Mhm. Das liegt halt daran auch teilweise, dass Photoshop 25 Jahre alt ist und so ein paar Dinge sind sehr, sehr cool, aber andere Dinge sind halt auch 20 Jahre alt.
Ja, das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil wir haben gerade im Netz gefunden, wenn ich da mal einmal
unser Videoproducer hat uns was Schönes ausgegraben, genau. Das heute super dazu passt, genau.
Genau, das ist nämlich tatsächlich, das Bild heißt Jennifer in Paradise.tiff und das ist offenbar das allererste gefotoshoppte Foto ever, weil der Herr Noll, ich glaube, so wird das ausgesprochen, der Entwickler von Photoshop, der hat da seine Frau im Urlaub fotografiert und hat dann einfach mit seiner Fotosoftware, die dann später als Photoshop vermarktet worden ist, hat er dann dieses Bild eingeladen und es gilt jetzt als das allererste digitale gefotoshoppte Farbfoto, was es gibt. Und es gibt jetzt auch sogar das Video ist irgendwie ganz nett, weil da kann man sich mal angucken, wie Photoshop früher ausgesehen hat. Ne? Das sah schon, ist schon anders. Mit welcher Photoshop-Version hast du angefangen?
5.5 war das.
Ah ja, okay.
Habe ich mir in unserer WG installiert.
Wie lange ist das schon her?
Das war 98.
Okay, krass. Und das, glaube ich, war, dieses Foto entstand, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 85, ne?
Das sieht oder 87? Ich gucke gerade den Artikel, gibt einen sehr schönen Artikel auf dem Guardian.
Genau, im Guardian gibt es
einen schönen Artikel. Den verlinken wir nachher auch noch, würde ich sagen. 87.
Ah, 87 sogar noch später. Ah ja, okay. Ja, und der niederländische Künstler Constant Doolart, der hat sogar aus diesem Video, hat er irgendwie das Foto neu zusammengebaut, weil er auch sagt, weil er das auch für einen ganz interessanten Vorgang gehalten hat, dass der Photoshop-Entwickler so stolz auf seine Frau ist, dass er jetzt der Welt eigentlich seine Frau zeigen will. Und es geht da um Objektifizierung. Und ja, also da könnten wir jetzt wahrscheinlich 5 Stunden drüber reden, über dieses Foto.
Aber es ist total spannend, weil das Wort Photoshoppen, ne? Das hat sich ja irgendwie bei uns echt allen so
oder eingebürgert. Shoppen. Man sagt ja nur, das shoppe ich kurz. Ja,
irgendwie. Und das ist tatsächlich logischerweise ein erstes gefotoshopptes Bild gibt, finde ich.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
Wir hatten damals nicht Photoshop. Mein Vater war immer so auf Corel.
Oh Gott.
Wir hatten Corel Paint und
hatte
Corel
ich aber auch Draw. Zuerst.
Das war auch eine Zeit lang. Ich kann mich noch
überhaupt nicht begriffen, was ich da gemacht habe.
Diese dicken Clipart-Dinger für Corel Draw. Da hattest du so ein Büchlein, da konntest du dann die Cliparts noch irgendwie raussuchen, die du dann irgendwie deine
Poster da musste man CD23 einlegen.
Ja, und so ungefähr, ja. Ich glaube, das passt alles auf Diskette eine. Weil es waren dann Vektorgrafiken für Draw, die passen alle auf eine CD. Aber
ich kann mich noch an so ein Programm erinnern damals, das hieß irgendwie was mit Banner oder so. Und dann hat man so auf irgendwas geschrieben und dann hat er dann auf endlos Papier so ein riesiges Banner
ausgedruckt. Ja, auf dem Amiga, ne?
Oder ja, also auf dem Amiga gab es das auch, aber auch auf dem PC und das war so der heißeste Scheiß.
Was hatte man
so
ich tolle Spaß damit?
Ja,
also das wie der größte gehört. Ich habe was ausgedruckt hier auf 5 Seiten.
Aber ich meine, das sieht man auch diesem Foto jetzt an. Ne? Ich meine, das hat irgendwie eine Auflösung von 320 mal 200 oder so. Oder weiß ich nicht, der Mac
so
640 mal 84, das ist alles irgendwie.
Aber anscheinend 423 Kilobyte?
Ja, aber das zeigt Photoshop, zeigt ja immer sozusagen die unkomprimierte Größe an, ne? Da unten. Ja, oder hat es zumindest in alten Versionen. Ich muss ja zugeben, ich benutze bei mir im Büro, weil wir das neue Photoshop natürlich hier nicht haben dürfen, weil es zu teuer ist. Und wir haben irgendwann mal eine 7.0
lizenziert. Ja, die haben ja auch
noch nicht legal, Ding, ne, wenn alle Leute mit der gleichen,
gleichen
Lizenz arbeiten. Nee, wir haben da schon mehrere Lizenzen.
Wir haben mehrere Lizenzen, aber das ist auf jeden Fall,
ich bin
das
raus, ich benutze GIMP.
Ach,
du Alter. Das ist schade,
ja. Open Source Nerd. Aber das funktioniert einfach, das ist
immer noch
mit Abstand die älteste Software, die ich auf meinem Rechner hat. Das Ding läuft wie Sau. Und ich habe mal die Testversion von CC ausprobiert und das ist einfach. Und was mache ich damit? Ich mache Bilder kleiner, größer und das reicht, ne? Sagst du natürlich. Ich
böse. Ja, also naja, also wenn man jetzt damit arbeitet, dass man auch ständig die neuen Funktionen kennenlernt und ausprobiert, dann will man die ja auch haben. Also
ja, das stimmt. Ja gut, aber wann brauche ich eine Bewegungsunschärfe? Das braucht man als Fotodesigner, aber wenn man einfach nur als Journalist, Redakteur irgendwelche Bilder groß, klein macht
und vielleicht
mal was umschneidet.
Einfach mal so Bewegungsunschärfe in Screenshot. Ja, genau.
Das ist auch sehr journalistisch. Gerade bei Dokumentarfotos ist das immer besonders schön, wenn man das macht CT grundsätzlich. Wenn wir Screenshots machen, dann, oh komm, das sieht doch schöner aus, wenn wir da noch das und das
sagen. Ja, das sind schon so Sachen, wenn man irgendwie komplexe Bildideen umsetzen will.
Ja, klar.
Das ist zum Beispiel echt so ein Klassiker. Ich meine, wie viele Leute fotografieren Autos und wollen die schnell aussehen lassen? Brauchst du für jede Autowerbeanzeige im Prinzip.
Ja,
das ist die Frage, ob die das dann damit machen oder nicht denken, so, nee, das muss alles ganz genau sein und da nehme ich doch was anderes.
Ja, und das ist das Problem, wenn du schnell simulieren willst, dann müsstest du eigentlich eine etwas längere Verschlusszeit benutzen, aber dann ist das ganze Auto unscharf.
Mitziehen, ja, das ist.
Und wenn du eine kurze Verschlusszeit nimmst, dann. Ach so, mitziehen, genau,
das geht auch. Ja, genau. Aber das braucht halt auch viel Übung, um das nicht verwackelt aussehen zu lassen und so gehst du halt auf Nummer sicher.
Für mich wird es ja eh nur interessant, ich als Smartphone-Uni-Benutzer, wenn es das auch als Instagram-Filter gibt.
Instagram-Moment!
Selfie! Da hat Adobe ja auch ein paar Apps vorgestellt, die es allerdings nur fürs iPad gibt. Und da gibt es jetzt Photoshop Mix. Aha. Also es gab schon Photoshop Express und Photoshop Touch. Und Adobe probiert da sehr, sehr viel rum. Und mit Mix, da kannst du jetzt tatsächlich richtige Photoshop-Techniken anwenden. Also das so
mit
zum Beispiel diesen Entwackeln-Filter. Na, das konnte Photoshop Touch auch schon.
Ach so.
Aber die haben jetzt dieses inhaltssensitive Füllen. Also wenn man diese Frau da jetzt markiert und,
ja,
und dann auf Entfernen drückt, dass dann irgendwie das Meer drumherum rekonstruiert wird. Das ist eigentlich für so eine Mobilhardware viel zu viel und das wird dann in die Cloud ausgelagert und dann auf dem Adobe-Server berechnet. Ach, krass.
Dann
und
kann die NSA auch gleich eine Kopie von deinem Foto abgreifen. Das ist
Alu-Funktion wieder hier.
Genau. Wann kommt Photoshop Selfie?
Photoshop Selfie gibt es ja schon, das heißt ja Instagram. Mhm.
Ach so. Ja.
Aber es gibt ja auch diesen Trend, dass man dann irgendwelche Fotos postet und dann No Filter.
Ja.
So, weil alle anderen ja diesen blöden Filter benutzen. Ja, genau.
Wie sehen die Fotos denn aus?
Ist mir alles. Also, ich würde mir einfach nur wünschen, dass mein Handy mal eine richtig tolle Kamera kriegt.
Ja, vielleicht das Firephone.
Ich hätte gerne einen eingebauten Filter in der Brille. Wenn ich den ganzen Tag mit Instagram
filtern rumlaufe. Gibt's
Sonnenbrille, heißt das.
Ja.
Das ist so Rocket Science.
Ja, wenn man das noch ändern könnte, das wäre doch cool.
Habe ich auch schon gesehen. Ich habe mal das kommt aus der 3D-Brillentechnik. Da hat jemand wirklich so eine Sonnenbrille entwickelt mit so einem Polarisationsfilter und du konntest dann mit so einem kleinen Gerätchen, konntest du die Tönung dann einstellen und du konntest auch ein Auge getönt und das andere nicht. Aber
Mein Chemielehrer, der hatte eine selbsttönende Brille. So ein typisches Naturwissenschaftslehrer-Ding.
Ich glaube, das war in den 80ern, glaube ich.
Der hat uns auch erklärt, wie das geht.
Ja. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wir sind fertig mit der Sendung. Ja, also schön, dass ihr zugeguckt habt und abonniert uns doch mal. Egal, ob ihr jetzt auf YouTube guckt, ne, da könnt ihr auch so was subscribe und Heise News-Ticker heißt das, glaube ich.
Like us Heise Facebook. Online sind wir.
Heise Online, ja, okay, das hieß ja mal irgendwie.
Findet
und,
man.
Und wenn ihr uns in iTunes Podcast hört, könnt ihr uns auch abonnieren und da freuen wir uns doll drüber.
Und CT lesen.
Und CT lesen natürlich.
Nächste Woche kommt eine neue raus und vor allem neuer Termin. Ist das schon nächste Woche?
Zur 17, ne?
Oh, ach nee.
Da reden wir beim nächsten Mal.
Ja, das hat keine Geheimnisse.
Okay.
Gibt die CT nämlich bald früher, aber da reden wir ein anderes Mal drüber.
Aber das kommt später.
Genau. So, und jetzt heißt es abschalten.
Tschüss.
CT Uplink.